Ja, man könnte sagen, Schule ist vorbei, zumindest in einigen Bundesländern. Da beginnen die Ferien oder da sind die Ferien mittendrin. Und trotzdem wird sich der folgende Beitrag mit Schule beschäftigen, mit Mythos Schule, Perspektiven einer libertären Pädagogik. Und ich bin jetzt verbunden mit Professor Dr. Ulrich Klemm, der genau zu diesem Thema heute Abend reden wird. Guten Morgen.
Guten Morgen nach Freiburg.
Zuerst, ja, da sind Sie ja bald unterwegs nach Freiburg. Das heißt, Sie werden heute kommen und eben über diese Perspektiven einer
Ja.
libertären Pädagogik reden. Was ist denn das überhaupt, eine libertäre Pädagogik?
Ja, libertäre Pädagogik bezeichnet eine freiheitliche Pädagogik. Pädagogik ist in vielen Fällen und seit vielen Jahrhunderten auch immer wieder durch Zwang gekennzeichnet. Und eine libertäre Pädagogik möchte eine freiheitliche Pädagogik, eine befreite Pädagogik. Und vor allem heute wird eine libertäre Pädagogik aus meiner Sicht auch immer wichtiger, weil es auch eine demokratische Pädagogik ist. Die Pädagogik muss sich natürlich entsprechend der Staatsform auch anpassen und muss sich verändern. Und wir haben dort, so sehe ich, einen Nachholbedarf in Richtung einer demokratischen, libertären Pädagogik.
Ist es irgendwie was Neues? Ich denke, es gibt ja schon seit langem hier Waldorfschulen beispielsweise oder demokratische Schulen und so weiter und so weiter. Also das heißt alternative Wege zu unserem modernen Schulsystem. Ich meine, in der Schule hat sich ja auch einiges geändert.
Ja, vollkommen richtig. Also das ist jetzt keine moderne, neuzeitliche Erfindung in den letzten Jahren, sondern eine libertäre Pädagogik, die kommt aus der demokratischen Tradition heraus, aus der Reformpädagogik. Und wir kennen Ansätze. Seit etwa 200 Jahren gibt es reformpädagogische Ansätze, praktische Ansätze, theoretische Diskussionen. Es ist eigentlich eine Erneuerungsbewegung. Die libertäre Pädagogik, man kann dazu auch Reformpädagogik sagen, libertäre Reformpädagogik ist eine Erneuerungsbewegung seit etwa 200 Jahren, die genau versucht, auf die gesellschaftlichen Veränderungen auch in der Pädagogik zu reagieren und zu sagen, wir müssen ein demokratischer Staat, ein demokratisches Volk benötigt eine demokratische Pädagogik.
Das heißt, 200 Jahre, da rechnen wir mal ganz schnell zurück, das wäre 1812 praktisch, das heißt direkt nach den Napoleonischen Kriegen.
Genau, in diesem Zeitraum kennen wir die ersten reformpädagogischen Ansätze weltweit. Man hat sie damals auch, teilweise waren es frühsozialistische Ansätze, aber auch bürgerliche Ansätze. Und einer der wichtigsten Reformpädagogen, einer der wichtigsten libertären Pädagogen ist jemand, den wir aus einer ganz anderen Ecke kennen, nämlich Leo Tolstoi. Leo Tolstoi, der große russische Autor, ist ein Pädagogik, ein Schulreformer gewesen. Ganz zentral Mitte des 19. Jahrhunderts hat er von Russland aus, aber auch nach Europa hineingewirkt, hat er eine libertäre Reformpädagogik betrieben, hat Schulen gegründet, hat Lehrer ausgebildet und hat entsprechende Publikationen auch geschrieben. Also eine lange Tradition hat diese libertäre Pädagogik.
Wenn ich hier an Deutschland aber denke, dann denke ich auch an Preußen. Und Preußen hat ja vor diesem Zeitpunkt sozusagen Schule eingeführt. Da haben ausgediente Soldaten erstmal die Schüler unterrichtet. Ist die libertäre Pädagogik jetzt eine Reaktion auf diesen Schultypus oder eine Reaktion einfach auf die Französische Revolution?
Es ist eine Reaktion auf den Schultypus, da haben Sie vollkommen recht. Die libertäre Pädagogik, die Freiheitspädagogik, die libertäre Reformpädagogik wendet sich gegen eine verstaatlichte Schule und gegen eine verschulte Schule. Das sind zwei ganz zentrale Elemente. Das hängt auch mit der Einführung der Schulpflicht zusammen. Wir müssen historisch gesehen immer betrachten, dass die Schulpflicht wurde immer parallel zur Wehrpflicht eingeführt, in Preußen und in anderen Staaten auch. Die Schulpflicht und die Wehrpflicht sind eigentlich die Geschwister des Nationalstaates. Immer zu dem Zeitpunkt, als Nationalstaaten vor 200 Jahren entstanden, wurde parallel die Wehrpflicht und die Schulpflicht eingeführt. Deshalb gibt es auch interessante Parallelen zwischen Schule und Militär in verschiedenen Ebenen. Es ist aber eine Reaktion, diese libertäre Pädagogik, auf eine Verstaatlichung und eine Verschulung des Lernens.
Ja, aber da hat sie sich am Anfang nicht so ganz durchgesetzt, beziehungsweise ich rede immer noch vom 19. Jahrhundert, wenn da Bismarck eben hier gesagt hat, dass andere Staaten unsere Kanonen, ich rede einfach mal von unseren Kanonen, nachbauen können, aber halt eben nicht so gute Soldaten haben, weil bei uns konnten alle lesen und schreiben.
Eindeutig, die Reformpädagogik hat sich bei uns im 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert nur ganz begrenzt durchgesetzt und umgesetzt. Wir haben heute noch entsprechende Traditionen in der Waldorfpädagogik, Montessori-Pädagogik, Peter-Petersen-Pädagogik, aber das sind nur kleine Splitter einer reformpädagogischen Bewegung,
das heißt,
die heute jetzt übrig geblieben sind.
Das heißt, jetzt sollte man mal ein bisschen aufs Gaspedal treten und durchziehen.
Die Realität erwartet das, würde ich sagen. Wir müssen ständig über Schule neu nachdenken und wir müssen Schule auch ständig reformieren. Wir müssen ständig an der Schule auch basteln, so wie wir an vielen anderen Dingen auch, an vielen Institutionen auch ständig arbeiten müssen, sozusagen lernende Organisationen daraus zu machen. So müssen wir auch an die Schule immer neue Maßstäbe ansetzen, aber da tun wir uns, glaube ich, sehr schwer im Moment. Oder nicht nur im Moment, sondern in den letzten 50 Jahren.
Inwiefern?
Die Schule ist ein eigenes System geworden und jede Systeme kennen wir, die sind sehr egoistisch auf sich bezogen und ein autonomes System kann man nicht so schnell von außen verändern und von innen will sich ein System auch nicht verändern. Deshalb brauchen wir in der Schulverwaltung auch, es reichen nicht nur kleine Schulreformen, die wir jährlich und fast täglich in den Bundesländern haben, wo es andere Klassengrößen gibt, ein paar mehr Lehrer, es wird etwas mehr Geld ausgegeben. Wir müssen die Schule neu denken. Das ist eine zentrale Herausforderung. Wir müssen Schule anders denken. Und wir haben ja in Europa Beispiele, wo man auch Schule grundsätzlich anders neu gedacht hat und ganz andere Erfahrungen. Skandinavien, Finnland, Schweden, Dänemark, Holland. Dort wird Schule anders gedacht.
Hier in der Bundesrepublik haben wir die Bundesländer und die Bundesländer haben ja die Kulturhoheit sozusagen. Das heißt also auch die Schulhoheit. Ist es der Hinderungsgrund?
Es kann ein Hintergrund sein, es müsste aber keiner sein. Das Entscheidende ist, die Schule muss vom Kind aus gedacht werden und nicht vom Inhalt, nicht vom Lehrplan aus oder von den Lehrern aus oder von den Erwachsenen aus gedacht werden, sondern die Schule ist zunächst mal für die Kinder da. Und wir haben aber den Eindruck, auch die Kinder selber, dass sie eigentlich für die Schule da sind. Und da muss sich ein Wandel auch im Denken vor allem vollziehen. Und da sind die Bundesländer, dass wir 16 Bundesländern haben mit 16 unterschiedlichen Systemen, insgesamt über 2000 Lehrpläne haben wir. Das, würde ich sagen, ist ein kleiner Hinderungsgrund. Viel wichtiger ist, wir müssen Schule, wir müssen Kindheit, wir müssen das Lernen auch anders denken. Nur dann können wir die Schule auch anders gestalten, humaner gestalten.
Kinder heißt immer auch gleichzeitig Eltern und da fangen ja auch wiederum Probleme an. Das heißt, ein Kindfamilie beispielsweise oder dass die Schule benutzt wird als Reparaturbetrieb, was die Familie nicht mehr leisten kann. Beziehungsweise wir haben ausländische Eltern, Eltern aus verschiedenen Kulturen, die hier zusammenkommen, die ja in den letzten Jahren auch zugenommen haben. Das heißt, auf Schule kommt immer mehr und mehr Probleme zu.
Ja, aber diese Probleme kann Schule auch lösen, was Sie angesprochen haben. Diese Interkulturalität ist bei den freien Alternativschulen ist das ein Alltagszustand und man kann mit einer anderen Pädagogik wesentlich günstiger, anders und besser auch interkulturell arbeiten, wie es andere staatlich organisierte Schulen auch machen. Also das haben Sie vollkommen recht, dass die Schule auch neue Aufgaben hat, nämlich Aufgaben, die vielleicht außerhalb der Schule nicht mehr so gelöst werden können. Und genau deshalb muss sich auch Schule strukturell verändern, nicht nur methodisch-didaktisch, sondern auch strukturell, weil die Schule wird auch mit zu einer Kompensationsinstitution für ganz bestimmte Sozialisationseffekte, die in der Familie nicht mehr generiert werden können, aus unterschiedlichen Gründen. Und genau deshalb muss die Schule auch verändert werden, um die neuen Anforderungen erfüllen zu können.
Sie haben jetzt hier heute Abend 4 zentrale Thesen. Schule sichert Wissen, Schule schützt Kinder, Schule garantiert kulturellen Fortbestand und Schulreformen verbessern Schule. Und die wollen Sie, glaube ich, so ein bisschen bisschen widerlegen.
Ja, ich glaube auch, wir haben, ich habe es eben sehr provokativ gesagt, auch Mythos-Schule. Wir leben noch, haben ganz bestimmte Mythen von Schule, die aber nicht mehr real sind. Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen, nämlich Schule sichert Wissen. Wir gehen alle in die Schule, damit wir die Kulturtechniken beherrschen, damit wir dann auch in der Gesellschaft funktionsfähig sind. Diesen Anspruch kann Schule heute nicht mehr garantieren. Und zwar, da müssen wir nur ein paar Statistiken anschauen. Seit letztem Jahr wissen wir, dass es in der Bundesrepublik 7,5 Millionen funktionale Analphabeten gibt. Das heißt, das sind Menschen, die nur bedingt lesen, schreiben und rechnen können. Die können einzelne Worte lesen, aber keine Sätze, können keine zusammenhängenden Sätze bilden und auch nicht lesen und auch entsprechend nicht rechnen. 7,5 Millionen, das sind etwa 14-15% der gesamten Erwachsenenbevölkerung. Und das sind Menschen, die kommen mit funktionalen Analphabetenverhältnissen oder Bedingungen aus der Schule heraus. Das heißt, die Schule kann schon gar nicht mehr garantieren, dass alle richtig lesen, schreiben und rechnen lernen. Eine zweite wichtige Zahl, die ist mir auch elementar wichtig, ist, verlassen circa 60.000 bis 80.000, das schwankt in dieser Breite, junge Menschen jedes Jahr die Schule ohne einen Schulabschluss. Sowas kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wir müssen 9 Jahre mindestens in die Schule gehen, aber dann verlassen mindestens 60.000, 70.000 junge Menschen jedes Jahr die Schule ohne einen Schulabschluss. Da hat man den Eindruck, der Staat kümmert sich darum, dass alle in die Schule gehen, aber wie sie aus der Schule rauskommen, das scheint dann nicht mehr ein besonderes Ziel zu sein. Also das sind allein diese zwei Zahlen sind für unser Schulsystem dramatisch, sind eine Blamage. Wir geben vor, mit Schule werden wir auf das Leben vorbereitet, aber 7,5 Millionen funktionale Analphabeten in unserem Land der Dichter und Denker und 60.000 bis 80.000 Jugendliche jedes Jahr ohne einen Schulabschluss. Und noch eine andere Zahl, vielleicht eine letzte Zahl, dann lasse ich es aber auch. Wir kommen ohne, oder andersrum gesagt, Schüler müssen zunehmend mehr außerhalb der Schule Unterstützung bekommen, damit sie die Schulziele überhaupt erreichen. Das ist eine absurde Situation. Sie können eine Einrichtung nur dann überleben, sage ich mal, nur dann die Ziele erreichen, wenn sie außerhalb der Institution nämlich Nachhilfe nehmen. Wir geben im Moment pro Jahr die deutsche Bevölkerung etwa 1 Milliarde für Nachhilfe aus. Das heißt, es sind ständig etwa 1,1 bis 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler sind in Nachhilfe jedes Jahr unterwegs mit einem Volumen von etwa 1 Milliarde Euro werden dort umgesetzt. Es ist absurd. Das heißt, Schule hat auch einen ökonomischen Aspekt und wenn ich das Geld nicht habe für Nachhilfe, dann habe ich vielleicht auch Schwierigkeiten, die Schulziele zu erreichen. So kann es eigentlich nicht sein in einem öffentlichen Schulwesen.
Das heißt, Sie wollen hier stoppen. Stoppen oder nicht zu stoppen sein werden Sie heute Abend um 18 Uhr hier in Freiburg im KUKA, das heißt im Studierendenhaus an der FH. Eben hier in Freiburg. Herr Professor Klemm, ich danke mal für dieses Gespräch.
Ich danke auch. Vielen Dank.